ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Holger Bartsch.
Geburtstag:
21. März 1969.
Geburtsort:
Annaberg Buchholz.
Profession:
Schlosser, Theologe und Pfarrer.
Was treibt Sie an?
Eine positive Zukunftserzählung, eine Krise zur Chance zu machen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Bei meiner Familie, in meiner Bastelwerkstatt und bei einem guten intellektuellen Austausch.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Weihnachtslieder mit dem Sinfonieorchester Erzgebirge zu singen.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Sigrid Damp, Goethe und Karl August. Und davor auch sehr bewegt hat mich Joachim Krause, Fremde Eltern.
Und wie beginnt der Tag?
Mit einer Tasse Tee, Stille und den Blick aus dem Fenster in die Natur.
Willkommen, Holger Bartsch. Was sehen Sie denn, wenn Sie still morgens in die Natur schauen?
Ein Garten, den meine Frau wunderschön plant und gestaltet und pflegt. Und ein Stück Horizont, Sonnenaufgang. Das mag ich besonders, den Horizont zu sehen.
Und Sie haben eine Bastelwerkstatt erwähnt und bei mir gab es sofort die Stelle, natürlich aus dem Erzgebirge, er hat eine Bastelwerkstatt, da gibt es eine Drechselbank da drin und tatsächlich?
Also die Drechselbank steht bei meinem Vater, aber ich habe sehr viel Werkzeug und wir teilen uns dann rein, was gebraucht wird.
Und wo findet das eigentlich statt? Sie sind in Annaberg geboren, aber ja. Wo sind Sie jetzt zu Hause? Direkt jetzt, in Chemnitz? Oder?
In Bernsdorf bei Liechtenstein.
Wie lange fahren Sie da nach Chemnitz?
Knapp 30 Minuten, je nachdem, wie viele Baustellen dazwischen sind.
Und jetzt habe ich mehrfach gesagt, Kulturhauptstadtpfarrer. Mhm. Ich denke mir, das müssen Sie bestimmt oft erklären.
Das muss man ein bisschen erklären, ja.
Was sagen Sie da?
Also meine Kirche hat sich gesagt, wir wollen hier investieren, wenn Chemnitz Kulturhauptstadt wird, 2025. Und wir schaffen eine Stelle. Wir schaffen eine Fachstelle für eine befristete Zeit, damit wir das kirchliche Programm koordinieren können, dass es kuratiert wird und auch gut platziert wird in der Stadt und auch in der Region. Es gehört die ganze Region dazu.
Jetzt haben Sie, glaube ich, 3 Verben hintereinander gehabt und ich habe aber nicht so richtig ein Bild. Wollen wir darüber noch genauer sprechen? Wie sieht Ihr Tag aus? Also Sie haben gesagt, organisieren, platzieren, kuratieren. Einen ganz normalen Tag vom Kulturhauptstadtpfarrer. Wie läuft das?
Also ganz viele Termine, Netzwerken und dazu kommt die Veranstaltungsorganisation für einzelne Veranstaltungen, die wir auch machen und dann Planung, planen, planen und dann in verschiedenen Sitzungen auch kreativ werden und dann manchmal aussortieren, zuspitzen, genau, und ein bisschen in die Zukunft gucken, okay. Wer ist für wann, wen brauchen wir noch und wer hat welche Gaben, welches Potenzial und wie passt das zusammen?
Wie sehr kommt da der Seelsorger zu kurz dann dabei? Also wenn Sie sagen Plan, 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 da sehe ich vor allem mal irgendwie Excel-Tabellen oder wahrscheinlich haben Sie irgendwelche inzwischen elaborierteren Planungstools da bei der Kulturhauptstadt.
Die seelsorgerliche Komponente, die ist schon etwas kürzer, aber ich bin natürlich auch als Pfarrer noch unterwegs mit verschiedenen Diensten im Kirchenbezirk. Aber im Austausch mit den Künstlern, im Austausch mit auch Managern, Kuratoren, die unterwegs sind für die Kulturhauptstadt. Genau, also da gibt es einige Gespräche, die dann abseits der Planung hin zu persönlichen Dingen gehen, wo ich dann auf einmal als Pfarrer gefragt bin und das auch gerne tue.
Dann lassen Sie uns über ein Projekt ganz konkret gleich reden, weil das jetzt auch gerade zu Ende geht. Also die Altarverhüllungen, die es in diesem Jahr jetzt also auch wieder gibt. Was haben Sie als Kulturhauptstadtpfarrer in dieser Position mit den 3 verhüllten Kirchenaltären zu tun? In Schneeberg, in Stolberg, Freiberg, wo noch?
Langenstriekes waren dieses Jahr. Also wir hatten voriges Jahr schon.
Freiberg war letztes Jahr.
Jahr, kuratiert von als Kulturhauptstadtprojekt. Ja, was habe ich damit zu tun? Also ich vermittle die Kuration von der Kulturhauptstadt GmbH hin zu den Kirchgemeinden. Und ich frage dann mit den Kirchenvorständen, wie wollen wir das angehen? Weil das ist schon eine Herausforderung, weil doch die Gremien oder der Kirchenvorstand dann sagt, ja, wir wollen das mit dem Künstler oder der Künstlerin auch durchführen. Und sie wissen noch nicht, wie genau das aussehen wird. Und das ist ein ganz spannender Prozess, den zu begleiten.
Vielleicht beschreiben Sie erstmal anhand eines Beispiels, was da passiert bei so einer Altarverhüllung und was der Hintergrund ist, weil es gibt ja eine Tradition der Verhüllung, aber jetzt, wenn man bildende Künstler, haben die was mit der Kirche zu tun, die bildenden Künstlerinnen und Künstler, die dabei sind?
Wir haben also strategisch gemeinsam mit dem Kurator Alexander Ochs gesagt, wir nehmen Künstler, die nicht aus dem christlichen Bereich kommen oder auch von ihrer Biografie her dort keine Anknüpfungspunkte haben, weil wir gerne diesen Dialog befördern wollen, der, denke ich, auch wichtig ist zwischen Kirche und Gesellschaft, zwischen Gemeinde und Ort, und haben eher atheistisch geprägte oder eben aus DDR-Zeiten geprägte Künstler gesucht, Künstlerinnen gesucht, Jessica Buhlmann, Katja Lang und Ulrich Reinkasten. Also das spielt sich so ab, dass wir erstmal das zuständige Gremium, den Kirchenvorstand und den Pfarrer, den Künstler bekannt machen und dann dort ein Kennenlernen geschieht und über dieses Kennenlernen auch Vertrauen wächst. Und dann entsteht dieser Dialog, der quasi dann auch bei den Besuchern
sich fortsetzt. Wenn wir ein Beispiel ganz konkret nehmen, ich habe mir das angeguckt von Ulrich Reimkasten, der hier Professor ist an der Burg-Giebichenstein-Textilklasse. Ne?
Textil.
Und da habe ich gesehen, das ist so ein goldenes, so plastikmäßig irgendwie auch aussehendes, vielleicht klingt das ein bisschen despektierlich, Tuch, kann man ja auch nicht richtig sagen, wie eine Plane eigentlich, die den Altar auch nicht komplett verhüllt.
Also es ist so eine transparente, textile Gestaltung, so in Gold. Und wenn man dann in der Kirche in St. Wolfgang Schneeberg sitzt und das sieht, empfinde ich, dass der Raum so eine Kraft gewinnt. Also da kommt so eine Dynamik in den Raum rein. Und dieser Schwung des Tuches, der verbindet sich oben mit dem Rippengewölbe. Ulrich Reimkasten selbst hat gesagt, den Kranach zu verhüllen, das hat er sich nicht getraut und hat einen anderen Weg gesucht, dort eine Intervention, also eine Botschaft in den Raum zu bringen. Und ich denke, das ist ihm auch gelungen. So eine Transparenz, quasi das, was in der Kirche mit dem Altar ja verbunden ist, also diese Begegnung mit dem Unverfügbaren weiter zu interpretieren. Und da hat das gemacht.
Für mich im Netz saß, deshalb, es ist also Textil und ich habe gesagt, sieht ein bisschen aus wie Plastik, hoffentlich wird der jetzt, ist ja nicht böse mit mir, dass ich das so
Foto und Realität,
so flapsig gesagt habe. Sind denn diese Interventionen, sind die unumstritten in den Gemeinden? Ich meine, Künstlerinnen und Künstler, sich in die Kirche zu holen, die mit Kirche ansonsten nicht viel zu tun haben und denen dann gleich auch noch die Altäre zu überlassen? Ist das unumstritten?
Also es braucht einen Weg, einen gewissen Prozess des Kennenlernens. Und wir haben bis jetzt keine großen Widerstände erlebt. Allerdings kann man nicht kommen und sagen, wir machen das bei euch und dann platz und plutz, sondern dieses Kennenlernen muss geschehen. Und auch das Werk des Künstlers, also so habe ich das erlebt, also gerade auch Ulrich Reimkasten, die textilen Gestaltungen, die er mit seinen Studenten auch gemacht hat, wo auch interessante Werke herausgekommen sind, wo er sich auch mit Tabuthemen, Tod und Sterben zum Beispiel, auseinandergesetzt hat. Und da habe ich richtig gemerkt, wie der Kirchenvorstand dafür gewonnen wurde, sich dem nochmal zu öffnen, was dann kommt.
Wie passt denn das zu dem konservativen Ruf der evangelischen Kirche im Erzgebirge?
Ja, wir sind selber ein bisschen davon überrascht, weil auch die anderen beiden Kirchen und auch die voriges Jahr Interventionen hatten, vielleicht ist der Ruf nicht ganz so der Realität entsprechend, weil ich würde es wirklich auf den Punkt bringen, gefragt werden, miteinander reden, sich kennenlernen und außerdem kommt damit auch eine gewisse Aufmerksamkeit für das, was da ist, weil das Verhüllen und Enthüllen, da wird zwar was hingesetzt, eine Intervention, aber das, was verhüllt wird, wird damit eigentlich auch einer gewissen Aufmerksamkeit.
Wird auf eine Art noch präsenter.
Ja.
Sie haben nicht gleich widersprochen, als ich gesagt habe, der konservative Ruf der evangelischen Kirche im Erzgebirge. Gibt es denn eigentlich diesen Bible Belt in Sachsen? Weil das ist ja ein Wort, was seit der Artikel von Jennifer Stange ist, glaube ich, 10 Jahre her oder so, kann es sein?
So ungefähr,
dass so dieser Begriff geprägt wurde und der hatte so eine mediale Griffigkeit. Sie selber sind Pfarrer gewesen. Wir sind richtig im Erzgebirge. Ja, ja. Wie sehen Sie das?
Wir haben über viele Jahrzehnte eine sehr gute Jugendarbeit gehabt, auch wenn wir jetzt von diesem Missbrauchsfall wissen, der in Chemnitzer Region stattfand. Ich bin ja selber jung gewesen in der Zeit, wo das war. Habe davon gar nichts wahrgenommen, weil die evangelische Jugendarbeit eben auch über Jahrzehnte viel breiter noch unterwegs war. Und da sind evangelikal, bibelorientiert eine Prägung über Jahrzehnte entstanden, die man auch heute bei den Menschen findet. Aber ich nehme das nicht als verhärtet wahr. Sobald man anfängt, mit den Menschen zu reden, entsteht was. Ne? Also der Kurator Alexander Ochs, der ja die Projekte, die mit den Kirchen gemacht werden, kuratiert, der macht auch viele Erfahrungen, wo er sagt, die Leute sind offen. Ich kann mit den Bürgermeistern sprechen, ich kann mit den Pfarrern sprechen, aber es braucht eben so eine gewisse Geduld, auch miteinander mal das Gespräch so kurz auszuhalten und mal ein paar kritische Nachfragen dann auch zu beantworten. Und manchmal muss man so ein bisschen wie so eine kleine Misstrauenshürde überwinden und dann ist es wie unzertrennlich. Natürlich hat diese jahrzehntelange Prägung durch die evangelische Jugendarbeit das Land geprägt, die Frömmigkeit geprägt, die Bergbautradition, das macht was mit Menschen, ne? So diese Bergbaugeschichten. Ich war selber Pfarrer in einem Dorf, also Hohendorf. Da hatte ich oft mit den Witwen zu tun, wo die Bergmänner entweder zeitiger gestorben sind oder bei Grubenunglücken schon verunglückt waren. Und das macht was mit Menschen, ne? Diese Geschichte, die sie haben.
Mich hat jetzt, deshalb muss ich da nochmal nachfragen, überrascht, dass Sie direkt auf den Chemnitzer Missbrauchsfall zu sprechen kamen, der in der Studie zur Aufarbeitung in der evangelischen Kirche erwähnt wird, wo ich jetzt erstmal nur nach dem Bible Belt gefragt habe. Also wo ist für Sie der Zusammenhang zwischen diesem Missbrauchsfall in Chemnitz und dem Bible Belt, der ja eher in der ländlichen Region ist?
Also der Missbrauchsfall ist auch die nördliche Region von Chemnitz gewesen, Das, wo es schon etwas ländlicher wird. Und mit dem Bible Belt, das ist ein gewisser kritischer Hintergrund, wo man sagt, die sind so konservativ, dass man dann gar nicht mehr mit denen reden kann. Ne?
Das ist richtig ein Frame, den die Journalistin da angeboten hat.
Ja,
also genau, eine Beurteilung.
Eine Beurteilung, ja. Und so schwarz-weiß ist es nicht. Also das würde ich auf keinen Fall sagen. Und das liegt eben so oben auf bei uns Pfarrern auch in der Diskussion.
Diese Missbrauchsstudie, die ist jetzt irgendwie 8 Wochen da. Ne, so in der Größenordnung.
Ja.
Okay, darüber, glaube ich, sollten wir an einer anderen Stelle später in diesem Gespräch vielleicht nochmal sprechen. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen im Augenblick musikalisch bei Ostern. Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freude.
Ja.
MDR Kultur trifft mit dem evangelischen Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch aus Chemnitz. Sie haben gesagt, Sie sind in Annaberg-Buchholz geboren. Sind Sie da auch groß geworden?
Ja.
Wie sah das aus bei Ihnen zu Hause so?
Also wir haben am Pöbergrand gewohnt und es gab ganz viel Wald, ganz viel Grün. Und es war ein Dorf, aufgewachsen in einem Dorf. Das war also eine Kindheit, viel Erlebnissen in der Natur, beim Skifahren. Ich habe einfache Eltern gehabt mit einfachen Berufen.
Ja. Konkret einfache Berufe heißt?
Mein Vater war Postangestellter und meine Mutter Verkäuferin in einem ganz kleinen privaten Betrieb, dann ganz versteckt auf der Wolkensteiner Straße im Hinterhof funktioniert hat und mein Großvater geleitet, genau.
Haben Sie als Kind zum Einschlafen gebetet?
Meine Mutter mit mir. Und das habe ich dann auch irgendwann übernommen.
Wie sah das aus? Also versteht sich das von selbst thematisch oder was hat Ihre Mutter mit Ihnen gebetet? Was waren Ihre Themen?
Meine Mutter hat immer vorformulierte Gebete gebetet, die sich dann auch tief eingeprägt haben vor dem Essen, zum Schlafen gehen. Und was ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass sie mir so eine kleine Kinderbibel hingelegt hat. Und da war ein Hirte drauf, auf der einen Seite mit dem Hirtenstab, mit den Schafen. Und auf der anderen Seite, auf der Rückseite, hat dieser Hirte mit seinem Stab den Wolf abgewehrt. Das fand ich beeindruckend als Kind. Also nicht nur so das...
Oh, das stelle ich mir auch so wie so eine Geborgenheit vor. Ja, dass man das Gebet zum Einschlafen, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt musst du keine Sorgen machen.
So was.
In Ihrem Bekenntnis, es gibt im Internet einen Text von Ihnen, Bekenntnis, den Sie vor ein paar Jahren geschrieben haben, den habe ich genau auch gelesen. Da ist in Ihrer Jugend von einer Gruppe die Rede, wo Sie schildern, dass Sie Probleme mit dem Pfarrer hatten, weil Sie diese Gruppe mochten. In Ihrem Text schreiben Sie, die Gruppe hieß einfach nur die Schwärmer. Was ist das für eine Gruppe gewesen? Was war das für ein Konflikt in Ihrer Jugend?
Also das war ein Titel von außen, Schwärmer. Und ja, das war eine Jugendgruppe, sehr, sehr lebendig, sehr von der Frömmigkeit her. Das Liedgut ist eins, manchmal wie schwärmerisch bezeichnet wird. Also es ist sehr emotionales, sehr emotionale Texte, mit denen Jesus und Gott verherrlicht und gepriesen wird. So. Und das hat immer ein bisschen Anstoß erregt. Erstmal, dass es neue Musik war. Und dann auch die Texte, der emotionale Zugang dazu. Wobei man ja als junger Mensch da manchmal auch sehr viel breiter ist, emotional zu werden und auch mal ein bisschen ganz klar oder ich sage nicht radikal, sondern so ganz entschieden zu sein. Ja.
Unbedingt.
Und sich auch mal eine klare Meinung, mal gucken, was passiert, wenn ich damit durchs Leben gehe. Das war einfach eine Jugendgruppe in der Gemeinde. Und ich habe dort sehr viel Wärme und Annahme erfahren, was mir sehr gut getan hat, weil in der Schule gab es dann Probleme mit, also es war so eine erste Begegnung mit dem DDR-Staat. Und das war sehr befremdlich, was da geschehen ist in der Schule.
Wieso? Was ist da passiert?
Also vier Jungs, wir haben im damaligen Jargon eine Wandzeitung geschändet, weil wir da irgend so ein Witzbild draufgeklebt haben. Und das war also was ganz, ganz Schlimmes. Da war am nächsten Tag das gesamte Schulhaus wie lahmgelegt, alles ruhig. Und das war, hat sich sozusagen nichts bewegt. Alle waren ängstlich eingeschüchtert, bis diejenigen, die das gemacht haben, das sagen. Und ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, Das schweigende Klassenzimmer. Mhm, also als ich den Film gesehen habe, kamen die merkwürdigen Ängste von damals wieder hoch. Da musste ich ganz schön ringen mit dem Film.
Ja.
Und keiner wollte dann mit uns reden und mit mir mehr reden. Und es war ganz schwierig. Und dann war diese Jugendgruppe. Und da habe ich denen das erzählt, dem Leiter damals. Und da haben die gesagt, aha, alles gut, passiert. Wir leben hier in der DDR.
So ist das.
So ist das hier.
Ja.
Setz dich hierher, lass es gut gehen. Und das hat mir so gut getan.
Und diese Jugendgruppe, aber es ist, wenn ich den Text lese, gleichzeitig gab es auch einen Konflikt eben mit dem Pfarrer. Also sie hatten einerseits an der Schule Schwierigkeiten und andererseits mit dieser Gruppe auch mit dem Pfarrer dort.
Ja, also ich war sehr selbstständig. Wir haben die Bibelarbeiten, also diese Auslegungen zur Bibel, das gemeinsame Bibellesen, das Gespräch darüber, was ist aktuell, was macht uns stark, was macht uns Mut. Darüber haben wir gesprochen und das ging auch alles ohne Pfarrer.
Und das war vielleicht provozierend.
Das war ein bisschen provozierend, ja.
Mhm. Und Sie haben sich entschieden, dann den Wehrdienst mit der Waffe zu verweigern und Bausoldat zu werden. Wie haben Sie sich das überlegt?
Also ich bin mit 16 ungefähr, würde ich sagen, habe ich entschieden, Jesus in meinem Leben eine große Rolle zu geben. Und da sind so pazifistische Gedanken entstanden. Aber ich hatte mich da schon zu 3 Jahren Armee verpflichtet. Das hatte meine Verwandtschaft so eingerichtet, damit ich Abitur machen konnte. Und während ich dann Abitur gemacht habe in Freiberg, 85 bis 88, in der Berufsschule mit Abitur, da ist in mir der Gedanke gereift, ich möchte nicht bei der Nationalen Volksarmee mit der Waffe dienen. Das hatte pazifistische Gründe, 5. Gebot. Es hat aber auch was gehabt, wo man sagt, ich kann diesen Staat nicht verteidigen und diese ganze Bekenntnisse, die da immer drumherum noch waren, das ist nicht, und wenn es diese Möglichkeit gibt, nutze ich das. Und da habe ich mit 18 dann auf dem Wehrkreiskommando gesagt, wird nichts mit 3 Jahren, ich wäre Bausoldat.
Und da haben die gesagt, Glückwunsch, Herr Bartsch, dann werden Sie Bausoldat?
Nein.
Genau. Also das heißt, wie haben die reagiert? Wie haben ihre Eltern reagiert, ihre Verwandten, die sich gedacht haben, mach mal lieber 3 Jahre, dass das mit dem Abitur klappt und so, war das Abitur in Frage gestellt dadurch?
Ja. Der stellvertretende Direktor damals hat meine Eltern dann in die Schule zitiert, obwohl ich ja 18 war schon. Und ich habe meine Eltern aber gebrieft. Da hatte ich große Unterstützung vom Landesjugendpfarramt in Dresden, das Amt halt dort in der Kirche. Und die hatten so Arbeitshilfen für solche Gespräche, wie man sich auf die DDR-Gesetze bezieht. Und da habe ich meine Eltern vorher gebrieft und habe gesagt, ihr sagt das. Und wenn die Frage kommt, sagt ihr das. Und das haben sie gemacht. Und da verlief dann die Sache im Sand. Und der Kommentar von dem stellvertretenden Direktor, der sich darum gekümmert hat, war, also sie wären in dieser DDR nichts, sie können bloß noch Pfarrer werden mit ihrem Abi.
Und dann sind sie ja Pfarrer geworden.
Dann bin ich auch Pfarrer geworden. Aber das waren andere Impulse, das war dann nicht er. Das war 1989, während der Bausoldatenzeit, habe ich dann der Neugierde auf Kirchengeschichte, auf Bibelstudium nachgegeben und habe mir dann das Studium gesucht in Leipzig.
Also während Sie Bausoldat waren, ich habe gesehen, Sie waren Bausoldat an der NVA-Offiziershochschule in Kamen. Sie wussten gar nicht, dass Bausoldaten auch dann, also den Kontrast kann man sich ja nicht größer vorstellen. Also einerseits in Kamen ist so mein Bild, da war auch irgendwie die Luftwaffe, also genau. Irgendwie die, ich sag mal jetzt, die Schlaueren unter den Offiziersbewerbern und die sicher die Engagierten auch. Und auf der anderen Seite die Bausoldaten, wie ging denn das zusammen?
Also in dieser Kaserne wurden halt sowas wie Hausmeisterdienste und Instandhaltungsdienste gebraucht. Und da gab es neben so einem normalen Kommando, was die anderthalbjährigen Soldaten waren, gab es dann auch so eine Bausoldatengruppe, 20 Leute.
Sind Sie immer mit Ihrem Kleinen bei der Silbern oder Golden der Spaten? Ich weiß nicht
mehr. Nee, da war grün.
Ach, grün der Spaten.
So, okay. Und wenn man dann aber beim Arbeiten was
die Erinnerung
getragen, hat, da hat sich die grüne Farbe abgerapselt und da kam das Messing raus, dann hat es geglänzt. Das war immer so ein Spaß.
Und in der Zeit, Sie hatten genug Zeit, also zu überlegen, was will ich machen, was will ich studieren dort?
Ja, das habe ich mir dann nochmal ganz genau überlegt. Dass 89 dann im Oktober alles anders wird, das wusste ich ja nicht, also war nicht abzusehen. Und ich wusste mich dann auch irgendwie gerufen und geführt, in diese Richtung zu gehen und mein Studium in Jena, ein technischer Ort, zurückzugeben.
Ja. Und war dann für Sie völlig klar, dass Sie Pfarrer werden wollten? Oder war es das theologische, vielleicht auch das spirituelle Interesse, was sich da hingezogen hat? Und gab es einen Kontrast zwischen dem Interesse und dem Berufswunsch? Oder war das alles klar und eins? Hat es gepasst?
Also das Spirituelle und der Wissensdurst, das war die eigentliche erste Motivation. Und dann nach 1-2 Jahren Studium merkt man natürlich dann, hat die Freiheit erstmal genossen nach der Wende. Ja, was macht man dann mit dem Studium dann? Pfarrer, da habe ich mit mir gerungen. Das steht ja auch in dem Zeugnis mit drin. Da habe ich schon sehr mit mir gerungen und brauchte sozusagen noch einmal so einen Impuls, den ich aus meiner Gottesbeziehung sozusagen dann auch bekommen habe, zu sagen, jawohl, okay, das ist dein Weg. Auch wenn du nicht gerne Kompromisse machst, ich mache jetzt den Kompromiss.
Was ist denn der Kompromiss dabei?
Also so wie ich Kirche erlebt hatte, war mir das zu unbeweglich. Es war sehr amtsbezogen, sehr hierarchisch, sehr fest. Und so als junger Mensch, da hat man dann so Vorstellungen, Träume, die man dann wie etwas sein müsste und könnte. Aber ich habe dann gemerkt auch, dass viele Experimente nicht so geklappt haben, auch beobachtet bei anderen Gemeindegründungen oder Missionswerkgründungen, und dass es dieses Schwarz-Weiß einfach nicht gibt, sondern dass man auch an der Stelle, wo man dann tätig ist oder wo man Verantwortung hat, auch selber gestalten kann. Und da habe ich dann gemerkt, wenn Amtsträger da sind, dann haben die auch einen gewissen Einfluss, dann nutzt man das halt zum Gestalten.
Und so haben sie sich dafür entschieden und dann passiert ja das, was also für alle jungen Pfarrer erstmal passiert, nämlich die Kirche schickt einen erstmal sonst wohin, ja, wo man nichts in der Regel nichts mitzureden hat, sondern die erste Station erfährt man.
Ja, meine Frau, wir waren inzwischen verheiratet, ein Kind, und da hat uns die Kirche oder der Mensch, der dafür zuständig war, gedacht, wir passen nach Hohendorf bei Liechtenstein, ja. Zwischen Oelsnitz und Liechtenstein.
Also Erzgebirge.
Ja, das ist Erzgebirge, ja.
Und, haben Sie gepasst?
Wir haben uns aufeinander eingestellt.
Ja?
Ja, also ich hatte einen Vorgänger, der lange Zeit dort war. Und ja, da haben wir schon auch unsere Kämpfe ausgefochten. Aber das ist dann am Ende, habe ich sehr viel Jugendarbeit gemacht, was der Gemeinde, denke ich, gut getan hat. Und mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ja. Was ja dann auch später berufsentscheidend nochmal wurde, dass ich dann hauptamtlich Jugendpfarrer wurde, hatte ich ja dort als Pfarrer schon viel mit jungen Leuten zu tun. Das war spannend.
Ein Gedanke noch dazu in diesem, auch wieder, ich beziehe mich wieder auf diese Selbstauskunft von Ihnen, auf diesen Bekenntnistext. Da schreiben Sie auch darüber, dass Sie dann mit der Gemeinde tatsächlich auch eine historische Auseinandersetzung angestiftet haben. Also was haben Sie da gemacht? Also wird auch in dem Bekenntnis nur angedeutet. Ich frage hier nicht nur rhetorisch.
Ja, ja.
Also, was haben Sie da gemacht? Was ist das für eine Idee gewesen?
Ja, also wir haben überlegt, was prägt so eine Gemeinde oder welche Prägungen haben wir jetzt hier vorfindlich? Und da sind wir im Miteinander beraten und beten, hören, was könnte dran sein, drauf gekommen, die Geschichte der Gemeinde im Nationalsozialismus anzuschauen. Und da haben wir festgestellt, dass der Pfarrer deutscher Christ war, dass die SA ihre Heldengedenktagsgottesdienst in der Kirche gemacht hat mit voller Beflaggung und so weiter. Und da kann man natürlich sagen, na gut, so war die Zeit. Aber wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen tiefer gehen und das mal aufarbeiten und genau gucken. Und das war eine sehr intensive Zeit, quasi die Fakten erstmal zu erarbeiten in dieser Zeit. Und haben das dann in zwei Schritten mit zwei Gottesdiensten in den, also Bußgottesdienst haben wir das genannt. Die haben immer so zwei Teile, dass man sagt, wir hat so diese Teil der Wahrheit, ja, also wo man sagt, einfach die Fakten mal zusammenstellt und die auch anschaut und dann auf der anderen Seite das Bedauern darüber auch auszudrücken und eine Vergebungsbitte hin zu Gott, aber auch zu den Menschen auszusprechen und letzten Endes dort die Kirche, also der Pfarrer in seiner Verantwortung auch für die gute Lehre der Verführung der Menschen durch diese Vermischung von nationalsozialistischem Ungeist mit dem Evangelium nicht gewarnt zu haben.
Und Ihr Motiv war, dass Sie das Gefühl hatten, dass diese, wenn darüber nicht gesprochen ist, das vergiftet den Ort oder das gärt in dem Ort weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt meine ganze Kenntnis ist immer aus dem Internet. Also das war jetzt eben schon bei der Altarverhüllung so, dass ich mir die Bilder anguckt habe, jetzt auch die Kirche mir angeguckt. Und das ist ja eine recht imposante Kirche dort. Große Backsteinkirche, die dann, also Sie haben es beschrieben, so verhüllt war und sehr stark in das System einbezogen war. Und Sie hatten das Gefühl, das ist etwas, was in dem Ort sozusagen latent noch da war?
Ja. Ich habe zum Beispiel in der Dienstberatung immer Kopfschmerzen gekriegt. Ich wusste nicht, warum. Und natürlich hatten wir manchmal Kopfschmerzen, das passiert, aber es war irgendwie so signifikant, auch wenn ich ganz gesund war. Und in diesem ganzen Prozess, wo wir die Fakten zusammengesammelt haben, da war ein Punkt, dass der Pfarrer einen unliebsamen Mitarbeiter losgekriegt hat, indem er ihn über irgendwelche SA-Dienststellen an die Front abgezogen wurde. Ne? Mhm. Und das wurde auch in diesem Prozess mit in diesem Bußgottesdienst mit hineingenommen und ja auch eine gewisse Trauer drüber ausgedrückt. Und da wurde es weg. Mhm. Also es sind einfach so Geschichten, da muss man sagen, einfach so als Beispiel mal.
Dass der Ort das brauchte, dass die Gemeinde das brauchte. Und Es ist ja etwas, dass diese Erfahrung, dass, also Sie haben es ja jetzt auch zwischen Wahrheit und dem, wie war der zweite Aspekt des Heilens in den Gottesdiensten?
Des Bedauerns erstmal, dass man dazu steht.
Also sagt, was ist und es zu bedauern, was war.
Ja, genau. Und es dann auch vor Gott auszusprechen und Gott um Vergebung zu bitten, dass um eine gewisse Heilung zu bitten, dass die negativen Auswirkungen, ne, so von Saat und Ernte, was man sieht, muss man ernten, auch ja, aufhören und dass neue Haltungen kommen. Mhm. Also das sind ja so mehrere Schritte.
Da fällt mir auf jetzt bei dem, was Sie jetzt machen, dass ich habe das Gefühl, dazu passt diese Veranstaltungsreihe, die Sie jetzt machen, dieses Sprechen zwischen den Stühlen, ja. Haben Sie das genannt. Also täusche ich mich oder ist da ein ähnlicher Impuls? Also Sie haben sich selber da auch exponiert bei dem Sprechen zwischen den Stühlen. Ihre erste Veranstaltung war Bausoldat spricht mit Grenzsoldat. Dass das auch so einem ähnlichen Impuls folgt oder dass es davon also auch beeinflusst ist?
Ja, genau, das folgt genau diesem Impuls. Und dem Wissen erstmal, wir leben seit 30 Jahren miteinander und haben eigentlich über diese Zeit in der DDR nie gesprochen oder es gibt es ganz wenig. Ne? Also der Ost-West-Konflikt hat wahrscheinlich dann dominiert erstmal. Aber
ist das wirklich so, dass über die DDR wenig gesprochen wird? Also ich meine, wir sind hier im NDR-Sendegebiet. Ich habe das Gefühl, wir reden ständig irgendwie über die DDR.
Ja, aber redet ein ehemaliger Stasi-Offizier, der operative Vorgänge zur Zersetzung ist ja nicht mal justiziabel, ne? Also, aber da könnt ihr ja jetzt drüber reden, ne? Und jemand, dem das Kind weggenommen wurde, ne? Zwangsadoption, oder es sind jetzt noch die Extremfälle, ne? Aber reden die miteinander, ne? Natürlich reden wir über die eine Seite und über die andere eher weniger, aber über die Opferseite. Und dazwischen gibt es ja auch eine ganze Menge von Menschen, die, wo das jetzt nicht ganz so extrem war, aber eben doch vorhanden. Und das ist einfach meine Vermutung, dass wenn wir mehr das miteinander mal besprechen, dass wir dann auch empathischer sind für Menschen, die vor Diktaturen hierher fliehen oder vor Not hierher fliehen. Und ob das denn so ist, aber das ist aber so ein Gefühl.
Ich verstehe es so, dass es also sowas, dass Sie das sprechen über die alltägliche Diktaturerfahrung. Ja. Wir haben so die Extreme, wir reden irgendwie über Stasi, wir reden irgendwie über die Zwangsadoption, all diese Geschichten, also über die extremen Fälle, aber so wie Sie es beschrieben haben, so mit Ihrer Wandzeitung geschändet. Diese alltägliche Diktaturerfahrung, darüber würden wir zu wenig sprechen.
Ja. Der Lehrer, der verhindert hat, dass jemand zum Abitur gehen kann, und der eben nicht studieren konnte. Und wir hatten jetzt ein Gespräch vor ein paar Tagen zu Unternehmerbiografien 1972. Da geht es um Enteignungserfahrungen beziehungsweise um Unternehmerbiografien, die in dieser Repressionszeit waren. Wie das bis ins hohe Alter hinein irgendwie zu spüren ist, ich konnte nicht studieren. Ich wurde eingeengt in meinem Bildungsdrang, ne? Und so. Das tut mir dann auch immer leid. Ich bin ja jemand, der es machen konnte. Genau, also diese alltäglichen Diktaturerfahrungen. Und ich denke, dass uns das fehlt in den aktuellen Herausforderungen, die es ja massiv jetzt gibt mit der Globalisierung.
Und geht das ein auch in das Kulturhauptstadtjahr? Ist das auch ein Thema dort in Chemnitz? Sie haben ja jetzt auch, nun, das ist nun wieder nicht so alltäglich, aber das ehemalige Gefängnis dort in Chemnitz, in Kassberg, das ist ja als Gedenkstätte jetzt in Betrieb. Und ist das eins der wesentlichen Themen, diese Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit im Kulturhauptstadtjahr?
Also in dem Bitbook, womit sich die Chemnitz beworben hat, da gibt es eine Programmlinie, die Eastern State of Mind heißt sie, die dafür steht und wir wollen das einbringen als Kirchen, so wie wir es können und was wir haben. Auch für eine, ich sag mal, versöhnliche Erinnerungskultur. Ja. Und die Impulse grundsätzlicher Art, die kann man auch beschreiben mit dem Healing of Memory Konzept, das in Südafrika erprobt wurde nach der Apartheid. Ne? Wo auch dieses Wahrheit und Versöhnung, also keine Versöhnung ohne Wahrheit und umgedreht. Das ist von daher ein bisschen inspiriert. Und das wollen wir gerne einbringen.
Wie sehen Sie selbst denn die Stadt? Also in der Bewerbung steht, ich fand, dass diese Bewerbung war so, als wäre gar keine typische PR-Agentur irgendwie am Start gewesen, ist mein Eindruck, weil die ist so widersprüchlich. Ne? Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass Sie in Chemnitz dort nicht nur heile Welt, hochkulturell Event machen wollen, sondern dass es auch um die gemischten Gefühle eben gehen soll in einer Stadt, die eine große Vergangenheit hat, aber die heute mit sich ringt. Also da kommen so Worte vor wie in einer Kulturhauptstadtbewerbung, so Worte wie Namenlosigkeit und Ortlosigkeit. Wie sehen Sie Chemnitz gerade?
Dass das in dem Bitbook aufgenommen wurde, das ist, finde ich, sehr mutig, weil man da sozusagen in medias res geht oder in die Wunde reingeht sozusagen. Und das ist mutig und das muss ich den Chemnitzern einfach oder denen, die da verantwortlich waren, sagen, das ist Respekt. Und da mache ich mit. Und da will ich auch mit aufgreifen. Chemnitz ist mehr, als es manchmal selber von sich denkt. Und da müssen wir ran, das müssen wir bearbeiten. Also ich kann wirklich ganz guten Gewissens sagen, in Chemnitz gibt es Arbeit, in Chemnitz gibt es bezahlbaren Wohnraum. Chemnitz hat prozentual einen ganz großen Grünanteil. Ja, ich sag mal, ich bin jetzt mal ein bisschen mutig, selbst von den politischen Haltungen her. Also der Oberbürgermeister ist SPD, die Vertretung im Bundestag ist SPD. Es gibt starke bürgerliche Parteien, also so, sagen wir mal, einfach so einen Faktencheck, ne? Die Chemnitzer denken manchmal, dass wenig Kultur in der Stadt ist. Und ich möchte einfach sagen, das stimmt nicht.
Sie haben Kraftklub und Sie haben Blond und Sie haben Trettmann dort. Sie haben eine Musikszene in Chemnitz. Und
die Kunstsammlungen sind weit bekannt.
Ja, und Sie haben sogar noch Spitzenbasketball.
Und die Niners.
Gibt's die Niners. Also Chemnitz ist ja kurz vorm Ausrasten.
Genau. Also ich kenne ja Chemnitz noch aus DDR-Zeiten und mit den vielen freien Flächen und so weiter. Und ich finde, Chemnitz hat sich gemacht. Also ich kann nur ganz Deutschland einladen. Kommt hier.
Und wie einig ist sich Chemnitz beim Kulturhauptstadtjahr?
Ja, da gab es ja jetzt diesen mysteriösen, merkwürdigen Antrag auszusteigen aus diesem Prozess. Das ist eine schmerzliche Sache, dass... Also da gibt es eben diese Partei, die da eine gewisse Distanz oder so eine Skepsis abrufen will und sich da
drauf baut. Also pro Chemnitz, Freie Sachsen. Und also mysteriös war es ja eigentlich nicht, sondern insofern war ja ein offizieller Antrag.
Ja, genau. Also einfach merkwürdig daneben. Ja, am Ende ist vielleicht das Gute, was bei rauskommen könnte, dass man, muss immer mal gucken, wo die Chance liegt, dass man sagt, nee, Ausstieg, nee, wollen wir nicht.
Also, dass es eine klare Antwort darauf
gibt. Dass es eine klare Antwort gibt und auch von allen.
Von den demokratischen Parteien ansonsten, genau. Und von der Zivilgesellschaft.
Von der Zivilgesellschaft, ja.
Ja. Und das ist passiert? Gab es die Antwort?
Also, ich meine, die bürgerliche Mitte, die ist immer ein bisschen still. Aber der MDR-Beitrag, den ich da gesehen habe, die Leute, die da befragt wurden, die repräsentieren schon die Mitte, finde ich, ja. Genau. Und das ist ein bisschen ein Problem, wo ich auch noch kindische Lösung sehe. Die bürgerliche Mitte, oder sagen wir mal so, wenn man aus einer Diktatur kommt, kommuniziert man anders, wie wenn man in einer Demokratie von Grund auf aufgewachsen ist. Also in einer Diktatur zu schweigen, kann die höchste Form der Distanz sein. Und
in einer Demokratie funktioniert es aber anders.
Aber in der Demokratie geht das nicht. Mhm. Und da ist noch so ein bisschen... Lasst uns aufstehen und sagen, wir sind hier und wir sind nicht weder da noch dort extrem, sondern wir repräsentieren die Mitte.
Mhm. Ja. Nun haben Sie vorhin auch noch das andere heikle Thema angesprochen. Darauf will ich jetzt auch noch mal zu sprechen kommen. Die Studie über sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche ist jetzt also seit ungefähr 2 Monaten bekannt. Wie genau haben Sie die in Chemnitz gelesen?
Also sehr genau, vor allen Dingen diese vielen Seiten, die zu einem Chemnitzer Fall beschrieben sind.
Und wollen Sie da 3 Stichworte dazu machen? Weil ich habe auch in der Recherche nochmal geguckt. Ich habe da, also es war jetzt nicht der Fall, der große Schlagzeilen gemacht hat, ist mein Eindruck. Was war das für ein Fall?
Also es gab in Chemnitz einen Jugendwart. Das ist also so ein Jugendmitarbeiter, der für eine Region zuständig ist, die Nordregion im Chemnitz, der über viele Jahrzehnte tätig war und ganz, ganz viele junge Menschen geprägt hat, die auch in kirchlichen Dienst gegangen sind, aber nicht nur. Und der quasi das Vertrauensverhältnis, das junge Menschen zu Jugendmitarbeitern dann aufbauen, ja, missbraucht hat. Und
also sexuell
missbraucht hat. Ja, genau. Also es geht um sexuellen Missbrauch. Und das erschüttert uns schon, weil die Frage steht, warum kam es nie zu einer Anzeige, warum ist das überhaupt möglich gewesen, wo waren die Aufsichtsmenschen, die
und jemand, den so viele gekannt haben.
Genau, so viele gekannt haben.
Haben Sie ihn auch gekannt persönlich?
Nee, ich nicht. Also ich bin in Annaberg aufgewachsen und dann in Freiberg als Jugendlicher, junger Erwachsener. Und da gab es ganz andere prägende Persönlichkeiten. Eberhard Heise in Marienberg. Ne? Also das sind Menschen, die also solche Vorbilder waren, ne? Die auch so in der DDR so eine gewisse Widerständigkeit verkörpert haben. Ne? Also seine Tochter, die, ich glaube, Evelyn Heise heißt sie, die dann in Hoheneck war. Und die Soldaten, die dann bei ihm ein bisschen Ermutigung gesucht haben in Marienberg, ne, von der Kaserne. Also
ja, genau.
Dieser Ebert Heise, das ist einfach eine Größe in der evangelischen Jugendarbeit, wo ich so manchmal denke, ach, das fällt jetzt unter den Tisch, weil wir so einen, an einer anderen Stelle so einen Menschen hatten.
Aber Sie haben ja noch andere Dinge vor.
Ja.
Also das ist der Teil der Aufarbeitung, das war deutlich geworden, dass Sie das offenbar gerade sehr beschäftigt, dieses Thema mit den Vorwürfen. Gleichzeitig ist aber jetzt etwas im Gange, was also das Kulturhauptstadt ja aus der kirchlichen Richtung sehr prägen wird, nämlich das Chormusical Martin Luther King. Wie viele Leute wollen Sie da an Start bringen?
Jawohl, 1000 Sänger, das ist das Ziel. Für einen großen
auch Sängerin?
Chor. Sängerinnen, jawohl. Mhm. Genau, und wir laden alle dazu ein und wir hatten jetzt eine Infoveranstaltung im Foyer der Messe, wo dann ja auch das nächstes Jahr stattfinden soll und waren 150 angemeldet und 300 Leute da und gibt schon viele Anmeldungen. Also das ist ein Lauffeuer. Ich freue mich drauf. Es hat natürlich einen unterhaltenden Aspekt, einen Gemeinschaftsaspekt, so ein Aufleben. Ja, in dem
und hat auch eine Botschaft. Ne?
Und hat eine Botschaft.
Sagt Holger Bartsch, der evangelische Kulturhauptstadtpfarrer in Chemnitz. Danke, dass Sie da waren. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt der Musiker Michael Proschek aus Halle. Michael Proschek veranstaltet das Trotzburg-Festival auf der Oberburg am Giebichenstein. Und in diesem Jahr findet das zum 5. Mal statt.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.